12. Januar 1968, Freitag. Mit Annike Leinen und ihren drei Kindern in der Krespalschen Wohnung. Es ist gut Leben. Die Zimmer sind nicht geräumig, das mittlere zudem mit 4 Türen offen. Und doch jammern die kleinen Floris noch am 5. Tag nicht nach den verlorenen Seelen in Mermont. Und Francie R., das Knickebein, hat sich bereits Stellen eingerichtet, an denen er allein wohnt. Am Sekretär der Dänin, im Spiegelschrank. Womöglich mussten die zu Hause noch leiser leben, als sie hier freiwillig fertigbringen. Auch Marie kommt gern aus mit der großen Familie, weil wir es so eingerichtet haben, dass sie ihr Zimmer aus freien Stücken den auswärtigen Kindern anbot und weil Marie oft behandelt wird wie der Vorstand des Haushalts. Regelmäßig gefragt, wie deine Mutter es macht. Es ist ihr noch nicht aufgefallen, dass Annie abzieht mit den Kleinen in den eisigen Park, zum Einkaufen, ins Schwimmbad des Marseille, wann immer sie mit den Schularbeiten nach Hause gekommen ist. Aufgefallen ist ihr, dass ich behandelt werde wie ein Ernährer mit fertig serviertem Frühstück, kaum komme ich aus dem Bad, mit pünktlich eingeschalteten Frühnachrichten von WQXR, mit bereitgehaltenem Mantel und Schal, als sei Mrs. Crespal ein Mann und Vater. Hoffentlich besteht sie nicht darauf, es später nachzumachen. Auch im Haus hat Annie sich eingeführt auf ihre Art. Mr. Robinson kennt ihre Kinder mit Namen und Gesichtern auseinander. Und Jason hat ihr angedeutet, dass im 11. Stockwerk eine Wohnung wie die unsere frei werden könnte. Dafür müsste ein Fremder ihm die Hand über und über mit grünen Schein behängen. Was Annie an mitgebrachter Haushaltsführung durchsetzt, es ist unmerklich. Unverhofft sind die aluminen Fensterrahmen mit Stahlwolle blank gescheuert, glänzt der Schrank mit den Büchern wie frisch vom Restaurator. Sie weist nicht darauf hin, es ist kein Tadel, nicht einmal Entgelt. Sie käme nicht darauf, mit Geschenken für Besteckkasten oder Wäschekommode sich einzumischen. Nur einen unziemlichen Vorrat von Kerzen hat sie angelegt, weil New York so leicht dunkel werden kann. Dabei zieht sie den Kopf in die Schultern in komischer Furcht vor dem Vorurteil, bis alle fertig sind zum Lachen. Und lacht. Da bleibt der Zähler des Tonbandgerätes unerschütterlich auf der Ziffer des Vorabends stehen. Da werden keine Briefe durchgesehen. Wohl mag sie da Staub wegwischen oder das Schließblech der Schublade polieren. Was Annie hier war, vieles werden wir erst merken, wenn sie gegangen ist. Aber sie soll ja nicht gehen. Es ist unerträglich, mit ihr zu leben, nicht wahr, Gesine? Es ist mir recht. Du kannst es schwer aushalten. Sie sehen, sie hören und es ist in Ordnung. Und wenn du in der Bank sitzt und denkst an sie? Nicht so gut. Gib es zu, Gesine. Diese Ausfragerei immer, nur weil ihr es hinter euch habt. Du hast Auftrag von uns, Gesine. Ich gebe es zu. Denk das genauer, nicht so schonend gegen dich. Ich könnte das nicht. Du willst schon wieder um eine Ecke, Gesine. Das meinen wir nicht. Als ob das nichts wäre, nach 5 Jahren Leben mit einem Menschen weglaufen, ohne Brief und Nachsendeadresse, 3 Kinder an der Hand. Hätte ich 5-jährige Gewohnheiten, könnte ich sie aufgeben? Leicht? Du drehst da was um, Gesine. Du beutest aus, was du gegen eine Ehe findest. Fangt ihr doch an. Du hältst das nicht aus. Du magst es dir nicht vorstellen. Annie geht mit ihren Plakaten gegen den Krieg in einem lächerlich kleinen Aufzug spazieren auf der Hauptstraße einer Kleinstadt, angestarrt von Bankpräsident und Bürgermeisters Großmutter und Ladenschwengel und ist mit einem Mal nicht mehr die respektable Mrs. Fleury, sondern ein ausländisches Kommunistenweib. Ich bin nicht hineingegangen in ein Gefängnis, aus dem ich hätte ausbrechen wollen. Aber das echte Gefängnis, in dem Annie eine Nacht lang saß, neben dem Trunkenbold vom Dienst und der örtlichen Ladendiebin? Was sie im Laden klaut, wird sie brauchen. Oder die Werbung hat sie dazu angehalten. Neben der eine Nacht zu verbringen, wie befördert es den Frieden für Vietnam? Gesine, Annie hat etwas getan. Ohne Erfolg. Sie hat nicht nichts getan. Ich bin ein Gast in diesem Land. Zumindest geboren ist Annie auch anderswo. Auch ich bin einmal unterwegs gewesen mit Plakaten in der Kälte, immer auf und ab vor dem Palais des Kardinals Spellmann, weil er die Soldaten der US in Vietnam gesegnet hatte. Das tatest du aus Neugier und nicht noch einmal. Nicht wieder, weil ich nicht aus dem Land müssen will. Wie kannst du leben in einem solchen Land, Gesine? Weil es das Leben von Marie geworden ist. Das Kind, dein Notfallschirm, deine heilige Ausrede. Das Kind soll haben, was ich nicht bekam. Und nicht, was Kinder in Vietnam bekommen? Beweist es mir, zeigt mir, wie ich einem einzigen helfen könnte, zuverlässig, sofort. Wenn du nicht klein anfängst, hast du noch in 5 Jahren den Krieg. Und wenn ich es nun nicht mehr bloß mit Worten versuche und gehe mit einem Plakat im Riverside Park spazieren und wedle mit einer Fahne des Vietcong in der Bank umher und schicke Schecks an die Students of Passiv? Schon besser, Gesine. Garantiert ihr mir Frieden in 5 Jahren? Es versteht sich von selbst, das geht nicht. Und mit euch geht es nicht. So bist du uns recht so aufgeregt, Gesine. Es ist doch nicht ein gewöhnlicher Ehestreit. Ich möchte nicht mal diesen. Du möchtest das nicht. Du lässt dich nicht ohrfeigen auf einer Geburtstagsfeier vor geladenen Gästen an festlicher Tafel mit dem Familiensilber bei Kerzenlicht und alles, weil du die Politik des Präsidenten gegen Vietnam mörderisch genannt hast. Von einem F.F. Fleury aus Boston lass ich mich nicht ohrfeigen. Du bist neidisch, Gesine. Geniert schon. Na wenigstens. Wenn sie ihren Mann bekämpfen will, sie muss ja nicht den Anlass verwenden, sie kann ihn verkleiden. Hör auf, Gesine. Anniki Leine unterschiebst du, dass sie ihren Streit nicht austrägt, wo er herkommt? Sie ist den 5. Tag in New York und ist immer noch nicht hingegangen, wo die Studenten Geld sammeln für die Beendigung des Krieges, wo die Flugblätter gedruckt oder verteilt werden. Aber bei uns gibt es keinen Zweifel. Papenbrock wollte nicht dem Juden Semig aus dem Land helfen und begnügte sich damit, dass er nun auch noch selber von sich wenig hielt. Punktum, kein Wort über den Rest. War es so? Selbst wenn es stimmt, du erfindest das doch. Das mache ich zurecht, damit es zu verstehen ist. Dir soll man glauben, einer Lebenden, einer Anniki Leinen misstraust du? Ich möchte gern anders können. Und kannst nicht, weil du dich kennst. Nicht, weil ich mich habe lügen merken, ohne es zu wollen, weil ich meinem Vertrauen nicht traue. Und nun soll Anni weitermachen, was sie angefangen hat, nur damit sie zu deiner Vorstellung von Konsequenz passt? Was du selbst nicht hast an Folgerichtigkeit, sie soll es leben? Ich mache ihr keine Vorschriften. Und doch sitzt du da mit Unbehagen in der leeren Wohnung und wartest, dass sie zurückkommt und hat nichts gegen den Krieg getan? Ja. Und sie muss nur die Tür öffnen, die Kinder vor sich wie eine Glucke die Küken, schön gefärbt, wie sie sein wird von der Kälte, der Erinnerung an das finnische Land, redelustig angefüllt mit den Begegnungen unterwegs, die sich ihr alle in freundliche Geschichten, in Gelegenheiten zum Lachen verwandeln. Da bist du nicht neidisch? Dann weiß ich, warum ich sie gut vertrage. Und nimmst dir doch übel, dass du in ihre Stimmung, in die Spiele, ins Erzählen, in den Spaß des großen gemeinschaftlichen Essens rutscht, als wäre es gegen deinen Willen? Es ist mir nicht wohl dabei. Du tust uns leid, Gesine. Ihr werdet es dahin nicht bringen, dass ich mir selbst leid tue. Du wirst das bereuen, Gesine.